Ja, ich habe gerade gedacht, nach so einem Zeugnis ist manchmal schwierig, da, was man da als Prediger überhaupt noch dazu sagen kann. Aber vielleicht hört ihr das einfach nochmal so im Hintergrund als all das, was ich heute nicht sage, noch so als Ergänzung. Genau, das fand ich sehr stark gerade. Ich bin gut getroffen, oder, auf dem Foto? Da hat sich unser neuer Mediendiakon richtig ins Zeug gelegt, finde ich, für unser neues Corporate-Predigt-Design. Ich bin das nicht, ne? Genau. Entschuldigung. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Das sind die ersten Verse von unserem Predigttext für heute. Das Thema heute, das erste Thema der Detox-Reihe ist Beichte und Vergebung. Etwas hölzerner Titel vielleicht, aber es wird doch deutlich, worum es geht, also um diese Kombination von Sünde, Sünden bekennen und andererseits auch der Vergebung, die dann darauf folgt. Und darüber möchte ich halt ein bisschen sprechen. Ich finde, Sünde ist ein sehr schwieriges Thema, sehr fremdes Thema vielleicht auch, wenn man jetzt nicht gerade christlich sozialisiert ist. Also es gibt dann so flapsige Floskeln wie, du bist ein Verkehrssünder oder ich habe mich gestern mit einem riesigen Stück Schokosahnetorte versündigt oder so. So, das kennt ihr vielleicht, ne? Aber dann hört es da vielleicht auch schon schnell auf, wenn man so ein Wort wie Sünde hört. Vielleicht hat man noch so das Bild einer Kirche im Hintergrund, die mit erhobenem Zeigefinger versucht, Menschen irgendwie niederzuhalten, indem sie sie als Sünder abstempelt und dann irgendwie so das Heilmittel dazu anbietet. Das haben vielleicht noch einige im Kopf, wenn sie an Sünde denken. Ich will gucken mit uns heute, was das Alte Testament zur Sünde sagt, eben besonders dieser Psalm, von dem wir eben die ersten zwei Worte gehört haben. Und ich finde da ganz spannend, dass das Hebräische, also das Alte Testament, ist ja im Original nicht in Deutsch geschrieben, ne, sondern in Hebräisch. Und das ist eine sehr bildreiche Sprache. Das heißt, die einzelnen Wörter haben oft eine sehr noch andere bildliche Bedeutung als nur diese wörtliche Bedeutung, die wir dann in unserer Bibel oft finden. Und so hat auch dieser Psalm, wenn er hier davon spricht, freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben hat, ihre Verfehlungen zugedeckt hat, die Schuld nicht anrechnet, also Unrecht, Verfehlungen und Schuld, hat er verschiedene Bilder im Hintergrund hinter diesen Wörtern, wenn es über Sünde und Schuld zu reden gilt. Und die möchte ich ein bisschen mit uns angucken. Und das erste Wort davon, was hier für Sünde steht, ist das Wort Pescha, für alle, die es interessiert. Es bedeutet so viel wie losreißen. Also das Wort, was hier für Sünde steht, heißt im Bild gesprochen, sich losreißen oder sich herausbrechen. Und das finde ich ganz ein spannendes erstes Wort dafür, weil direkt deutlich wird, sich losreißen von jemanden oder sich herausbrechen aus einer Beziehung. Es ist ein Beziehungsgeschehen, Sünde. Und das finde ich eigentlich den ersten und vielleicht den allerwichtigsten Punkt, wenn wir über Sünde nachdenken, dass Sünde ein Beziehungsgeschehen ist. Ich musste eben noch kurz an meinen alten Erdkundelehrer denken, der hat uns mal früher erklärt in der Schule, was ein Sund ist. Und wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, ist das, glaube ich, so eine Art Graben, ja. Ich weiß nicht, ob Geologen hier sind, also ist das richtig, ja. Ein Sund, von dem das Wort Sünde kommt, ist also so ein Graben. Und wenn man den sich in einer Beziehung vorstellt, ein Graben zwischen zwei Menschen, dann wird das schon sehr schnell deutlich, dieser Beziehungsaspekt. Und das findet sich auch bei dem Wort losreißen. Und das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie ein Kind, das sich von der Hand der Eltern losreißt. Nochmal gut gegangen. So, also, da ist jetzt auch ein Graben oder eine Trennung dazwischen. Das muss nicht gleich eine schlimme Trennung sein oder so. Das hängt dann ganz davon ab, wie lange die vielleicht anhält und so. Aber erstmal ist da jetzt eine Trennung zwischen dem Kind und dem Vater. Und das war das, was ich so vor Augen hatte bei diesem ersten Wort, sich losreißen, wenn wir an Sünde denken. Ja? Sünde ist sich losreißen. Und das finden wir eigentlich, wie das aussehen kann, schon direkt am Anfang der Bibel. Bei den ersten Menschen, wo Sünde sozusagen auch ganz das Thema ist, dieser ersten Begegnung auch zwischen, die wir finden zwischen Gott und Menschen, nein, nicht dieser ersten Begegnung, aber der zweiten, wo die Menschen eigentlich in Beziehung mit Gott leben. Es steht da, sie wandern mit ihm immer, also treffen sich zum Spazierengehen sozusagen, Beziehungsgeschehen. Und auf einmal kommt dann Sünde da rein, Trennung. Sie tun etwas, was sie nicht hätten tun sollen. Sie entscheiden sich gegen das, was Gott ihnen sozusagen gegeben hat als Rahmen. Und dann, was die Reaktion darauf ist, ist, dass sie sich verstecken. Sie ziehen sich zurück aus der Beziehung. Sie reißen sich heraus aus der Beziehung. So kann man es vielleicht sagen, ja. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Bild für Sünde, weil ich finde, es wirkt sehr viel dynamischer als einfach nur, wir haben dieses Gebot übertreten, deswegen sind wir jetzt Sünder, ja. Also es ist nicht so statisch, was ist jetzt alles auf deinem Katalog, was hast du alles falsch gemacht, sondern es geht um diese Grundhaltung dahinter, eine Beziehungshaltung, die Menschen in dem Sinne, in dem Moment zu Gott einnehmen und die Menschen eben aber auch zueinander immer wieder einnehmen, dass sie sich losreißen aus Beziehungen. Das kann auch so aussehen, die Bibel hat dafür auch andere Bilder, zum Beispiel das Herz verhärten, finde ich ein ganz starkes Bild dafür. Bei Hesekiel findet man das, dass Gott sagt, ihr habt ein Herz aus Stein, euer Herz ist wie aus Stein und damit wir wieder zusammenkommen können, muss ich dieses steinerne Herz euch wegnehmen und euch stattdessen ein lebendiges Herz geben. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, dass wir manchmal unser Herz verhärten einander gegenüber. Vielleicht, weil es uns leichter erscheint, als alle Dinge immer aufzuarbeiten, die so zwischen uns sind. Vielleicht, weil wir auch bei uns selber einfach Dinge haben, wo wir uns für schämen und wo es dann leichter ist, sich zurückzuziehen vom anderen. Und dann verhärten wir unser Herz und reißen uns los. Das ist so dieses erste Wort für Schuld. Das zweite Wort klingt im Original Chata und bedeutet so viel wie ein Ziel verfehlen. Hier ist schon diese Zielscheibe aufgebaut. Ein Pfeil habe ich vorhin schon reingerammt. Ich probiere es jetzt nochmal. Das war jetzt vielleicht gerade so noch im Zielfeld drin, ja, ist so auf der Grenze. Aber das ist wirklich das, was dahinter steht. Also diese Vorstellung von einem ganz klaren Ziel. Es gibt eine andere Stelle in der Bibel, Richter 20, glaube ich, ist es, wo so Krieger beschrieben werden. Und dann geht es auch um Steinschleuderer. Und von den Steinschleuderern heißt es, 700 Steinschleuderer, die linkshändig waren und mit der Schleuder ein Haar treffen konnten, ohne zu fehlen. Und da ist genau dasselbe Wort, ja, ohne zu fehlen, ohne ihr Ziel zu verfehlen. Also das ist genau dieses Bild, was dahinter steckt. Es gibt ein festes Ziel und das kann man irgendwie verfehlen, vielleicht mehr oder weniger, aber es gibt irgendwie eine Vorstellung davon, was das Ziel eigentlich ist. Und jetzt die Frage für uns, ja, was bedeutet das für uns, welches Ziel verfehlen wir? Wieder die Frage, geht es einfach darum, einen Haufen Gebote einzuhalten? Also ist das Ziel, Gebote einzuhalten? Ich würde es ein bisschen weiter sehen und sagen, das Ziel ist eigentlich die Bestimmung, wie Leben gedacht war für uns Menschen. Gedacht ist immer noch für uns Menschen. Und auch das findet man am Anfang der Bibel. Gott gibt den Menschen gewisse Aufträge, zum Beispiel die Erde zu bebauen und zu pflegen und zu verwalten. Ist zum Beispiel so eine Bestimmung für die Menschen, ja? Und da kann man sich jetzt fragen, wie gut wir das machen. Manchmal machen wir das sicherlich ganz gut. Also wir haben Ackerbau und alles haben wir ziemlich perfektioniert in vielen Dingen. Das kriegen wir gut hin so. Aber andererseits machen wir auch Dinge mit der Erde, mit dieser Welt, die irgendwie nicht dem Ziel entsprechen, sicherlich. Und es gibt andere Ziele, auch für die Menschen in Beziehung zu leben miteinander, gutes Leben zu haben und all diese Ziele verfehlen wir aber irgendwie doch immer wieder, ja. Ich zumindest merke das, dass ich es oft verfehle, dieses Ziel, dass ich es nicht schaffe, mit anderen Menschen in Gemeinschaft zu bleiben, wenn es schwierig wird. Das Thema hatte ich ja eben schon. Oder es auch nicht schaffe, mit Gott in Beziehung zu bleiben, wenn es ernst wird, wenn der Alltag so über mich hineinbricht. Und das ist vielleicht ein Stück weit dieses Ziel verfehlen, was Gott sich für die Menschen gedacht hat, als gutes Leben, als gelingendes Leben. Sünde. Ich hoffe es nicht. Alles gut. Zielverfehlung. Und dann gibt es noch ein drittes Wort für Sünde. Das bedeutet vom Weg abkommen oder auch etwas Gerades verkrümmen, etwas Gerades krumm machen. Auch hier haben wir ein schönes Exemplar von Weg. Und hier ist dieser Mensch, der auf dem Weg geht. Und dann gibt es aber vielleicht die Möglichkeit, dass man so ein bisschen daneben läuft, dass ich gucke, was sonst noch so gibt. Und das fällt mir jetzt hier um. Ja. So geht's. Also es gibt auch diesen Weg, der ist vielleicht mehr oder weniger vorgezeichnet. Auch das würde ich mir nicht ganz so starr vorstellen. Aber doch gibt es so einen Bereich, der ist noch auf dem Weg. Und einen Bereich, der führt irgendwo anders hin. Irgendwo hier den Hügel runter an der Seite. Oder so vielleicht, dass man den Weg am Ende nicht wiederfindet. Auch da ist die Frage, was ist dieser Weg? Und ich hatte noch so einen Gedanken, wenn es um diesen Weg geht, auch auf das Thema Freundschaft oder Partnerschaft bezogen, um das mal als Beispiel zu nennen. Wie sieht dieser Weg aus? Also Freundschaft und Partnerschaft zum Beispiel, denke ich, ist doch so gemeint, dass wir in einer Freundschaft und in einer Partnerschaft das Beste im anderen hervorbringen. Das ist doch so dieser Weg, wofür das gemacht ist, damit man sich gegenseitig einfach noch mehr zu dem Menschen werden lässt, zu dem man irgendwie auch so bestimmt ist und was so in einen hineingelegt ist. Und von diesem Weg abzukommen, würde für mich heißen, zum Beispiel einen anderen Menschen nur noch zu gebrauchen, um zu bekommen, was ich will. Ich denke, das klingt jetzt sehr hart, aber vielleicht tun wir das relativ oft, dass wir bestimmte Dinge eigentlich nur noch tun, um vom anderen zu kriegen, irgendwas Bestimmtes zu kriegen, vielleicht Anerkennung zu kriegen oder Bestätigung, was an sich immer auch ein Teil von einer Beziehung ist. Aber wenn das Hauptziel einer Beziehung wird, einer Freundschaft, einer Partnerschaft, ich glaube, dann kommen wir so ein bisschen von diesem Weg ab. Oder anders gesprochen, das hat schon der große Immanuel Kant gesagt, ein Mensch muss immer Zweck an sich selbst sein, heißt es. Also man darf Menschen nicht nur zum Zweck machen, nicht nur verzwecken, nicht nur zum Mittel machen, um einen Zweck zu bekommen. Also es muss immer auch um den Menschen selber gehen. Ja, ich kann nicht, nur wenn ich zum Beispiel Chef bin und ich habe Angestellte, dann kann ich die Angestellten nicht nur für einen Zweck gebrauchen, sozusagen schuften lassen, damit das Projekt klappt, sozusagen. Ich muss sie auch noch als Menschen sehen. Ja, sie können nicht in meinem Kopf nur zum Mittel werden, um einen Zweck zu erreichen. Und wenn wir das doch tun, dann kommen wir, glaube ich, von diesem Weg ein Stück weit ab. Vom Weg abkommen. Oder wir verkrümmen etwas Grades. Und zwar diese Würde des Menschen, wie sie eigentlich gedacht war, wird verkrümmt. Das ist das dritte Wort, was für Sünde hier steht. So viel zur Sünde. Wer noch sich weiter damit beschäftigen kann. Ich hatte letztes Mal auch schon ein Buch dabei, ein Buch mit dem Titel, das ist ein anderes, ein Buch mit dem griffigen Titel Sünde. Finde ich, kann ich sehr empfehlen, wer es sich nachher mitnehmen will, kommt her. Wer noch weiter über Sünde sich beschäftigen will und noch nicht genug hat jetzt. Aber das ist nicht das ganze Thema der Predigt. Der zweite Teil der Predigt ist Beichte. Und Beichte ist auch ein sehr sperriges Wort, aber ich wollte es gerne trotzdem nehmen, weil ich finde, das ist etwas, was wir eigentlich verloren haben, gerade bei uns auch im Protestantismus, auch in den Freikirchen, was eigentlich mal eine sehr gute Sache war, ja, dass Leute regelmäßig so einen Rhythmus hatten, wo sie zu jemandem gegangen sind und einfach mal so alles rausgelassen haben. Einfach mal geguckt haben, was kommt alles so, wenn ich jetzt anfange, über mein Leben nachzudenken und was alles so schief läuft, was ich nicht hinkriege. Einfach mal so alles rauszusprechen und danach, und das ist ja das Entscheidende, denn auch diesen Zuspruch zu bekommen, das ist jetzt gut. Du hast es gesagt, das ist vergeben, du brauchst dich da jetzt nicht mehr mit belasten. Ja? Und das ist ja doch das eigentlich, worum es bei Beichte mal ging, und was wir vielleicht auch so ein bisschen verloren haben. Und der Psalm, der hat es nicht verloren. Der, gut, das ist auch vorher gewesen, aber da heißt es, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Das ist also erstmal diese Erfahrung, was wir vielleicht als schlechtes Gewissen kennen, als innere Seelenunruhe über etwas, wo wir merken, da haben wir einfach richtig Mist gebaut. Da ist uns mal so richtig, richtig in die Hose gegangen. Das hat nicht funktioniert und wir wissen jetzt vielleicht nicht, wohin damit. Ja, das ist so diese Erfahrung, die der Beter hier hat. Ihm ist irgendwie richtig schlimme Schuld passiert und das macht ihn jetzt innerlich ganz krank. Man merkt richtig diese psychosomatische Seite auch davon, wenn er dieses schlechte Gewissen hat, dass ihn das, er sagt, es drückt ihn zu Boden. Er wurde krank davon. So kann es uns manchmal gehen, wenn uns diese Dinge umplagen. Und dann geht der Psalm weiter und es heißt, darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlung zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Das schon im Alten Testament, ja? Für alle, die manchmal sagen, Altes Testament ist noch so ungnädig, ja? Du hast mir alles vergeben, heißt es da. Und ich meine fast, man hört an dieser Stelle so im Hintergrund so ein erlösendes. Ja. Es ist raus. Das höre ich so im Hintergrund, wenn es da heißt, ich habe mich entschlossen, dir meine Verfehlung zu bekennen und du hast mir alles vergeben. Wie so ein gespannter Luftballon, der immer größer wird und aber bevor es zum Knall kommt, entweicht auf einmal diese Luft wieder und es tritt Entspannung ein. Du hast mir alles vergeben. Ja, und was ich dabei wichtig finde, ist, wenn wir Christen über Schuld und aber auch über Beichte nachdenken, dann tun wir das nicht aus einer Haltung heraus, mal schauen, was ist, wenn ich das jetzt bekenne sozusagen, was wird dann passieren, wie wird damit umgegangen. Das kann zwar bei Menschen sein, ja, dass Menschen da nicht mit umgehen können, dass Menschen auf einmal merken, oh, das habe ich noch nie gehört, wobei das ist selten so, aber manchmal vielleicht, damit kann ich jetzt überhaupt nicht umgehen. Aber bei Gott ist das nicht so. Bei Gott, der kann damit umgehen. Und da wissen wir schon vorher als Christen, was nachher die Antwort sein wird, ja. Wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir das eingestehen, wir müssen nicht zittern, wir müssen nicht bangen, was da jetzt kommt, sondern wir wissen, du hast mir alles vergeben. Die Vergebung ist schon passiert, wir müssen sie nur noch in Anspruch nehmen. Und deswegen kommen wir zum dritten Punkt, Vergebung. auch dafür hat dieser Psalm eben drei Worte, die auch in den ersten zwei Versen dabei stehen. Und die möchte ich auch noch mit uns kurz angucken. Und die ersten zwei Worte heißen so viel wie: die Schuld wird weggenommen und die Schuld wird bedeckt. Ja, also zwei verschiedene Bewegungen. Einmal wird die Schuld weggenommen von dem Beter und einmal wird sie bedeckt, zugedeckt, dass man sie nicht mehr sieht. Und das Spannende an diesen beiden Worten finde ich, dass sie sehr deutlich, finde ich, auf den Versöhnungstag der Juden hindeuten, auf den Yom Kippur, weil da passieren genau diese beiden Bewegungen. Die Schuld wird weggenommen, die Schuld wird bedeckt. Der Versöhnungstag war und ist, glaube ich, einmal im Jahr, aber heute anders, der war einmal im Jahr und die Menschen haben sich damals, das Volk Israel hat sich 10 Tage lang darauf vorbereitet, diesen Versöhnungstag zu erleben. Sie haben überlegt, was stimmt nicht bei uns, was zwischen uns und Gott, zwischeneinander, was trennt uns, wo haben wir das Ziel verfehlt, wo sind wir vom Weg abgekommen. Das haben sie sich 10 Tage lang gefragt. Und dann gab es diesen Versöhnungstag, diese riesige Zeremonie, wo alle möglichen Rituale stattgefunden haben. Der Hohepriester musste sich sehr ausführlich vorbereiten, ganz viele Waschungen machen und alles Mögliche, weil es so ein wichtiger Tag war, ja, wo für das ganze Volk die Schuld weggenommen werden sollte. Und dann passiert was ganz Spannendes. Dann mittendrin in dieser Zeremonie werden auf einmal 2 Schafböcke ausgewählt. Und die sind dann genau für diese Vergebung, für dieses Vergebungsopfer, werden die ausgewählt. Und einer von beiden wird dazu ausgewählt, geschlachtet zu werden. Und dann wird sein Blut, das Blut von dem Schafbock, wird über den Altar versprengt, verstrichen, wie auch immer. Also der ganze Altar wird dann bedeckt von diesem Blut. Da kommt dieses Bedecken, dieses Zugedeckt raus. Ja, also so, dass deutlich wird für alle. Also es ist eine sehr eindrückliche Sache, wenn man sich das vorstellt. Ja, wenn man wirklich überlegt, das würde jetzt hier irgendwie passieren. Es ist sehr, sehr eindrücklich. Also ich glaube, man hat dann wirklich keinen Zweifel mehr dran, wenn man sieht, wie so ein ganzer Altar mit Blut bedeckt wird, dass das wirklich alles zu ist. Also meine ganze Schuld, das ist ein symbolischer Akt auch, ne? Dass man das wirklich sieht, die ganze Schuld ist bedeckt. Aber auf der anderen Seite, was auch deutlich wird, ist, Sünde ist auch keine Lappalie. Also es ist wirklich eine ernste Sache. Es muss an dieser Stelle ein Tier dafür sterben. Das ist für uns sowieso völlig weit weg, finde ich, diese Vorstellung. Die Menschen damals haben das verstanden. Ja, also Opfer waren auch außerhalb von Israel. Das hat man verstanden, Tieropfer. Und was deutlich wird, ist, wenn ein Tier für mich sterben muss, dann ist es keine Lappalie, keine leichtfertige Sache, sondern Sünde ist was, was wirklich den ganzen Menschen betrifft und was man nicht einfach so abtun kann, ja, was man nicht irgendwie als unwichtig darstellen kann. Das wird deutlich in diesem Opferritual. Dann gibt es das zweite Opferritual und das ist nicht ganz so blutig. Die Sünde wird weggenommen. Dann gab es diesen zweiten Schafbock noch und auch in einer Zeremonie legt der Hohepriester wahrscheinlich seine Hände auf den Kopf von dem Schafbock und überträgt in einem symbolischen Akt die ganze Schuld des Volkes auf diesen Schafbock. So dass alle wissen, so diese Schuld, die liegt jetzt von uns, liegt auf dem Tier und dann wird das Tier in die Wüste gejagt. Das finde ich auch ein ganz starkes Bild, ja. Also die Schuld wird weggenommen, das Tier wird in die Wüste gejagt, auf Nimmerwiedersehen. Da haben die dann auch dafür gesorgt, dass das auf Nimmerwiedersehen war. Um wirklich auch nochmal deutlich zu machen, so diese Schuld, die kommt jetzt nicht irgendwann wieder zurückgerannt hier, die ist dann auch weg. Die Schuld wird weggenommen, zugedeckt. Das sind diese beiden Bilder, die dahinter stecken. Und dann gibt es noch ein drittes. Und das ist, dass die Schuld nicht angerechnet wird. Achso, vorher habe ich noch was. Ja, egal. Nee, das mache ich noch vorher, genau. Und zwar, wenn es da heißt, du hast mir alles vergeben, da steht in einer anderen Übersetzung, die ich gefunden habe, die eigentlich ein bisschen wörtlicher ist, steht, du selber trugst den Fehl meiner Sünde. Und da bricht dann das Bild mit dem Versöhnungstag, weil da ist es dieses Tier, was die Sünde wegbringt. Ne? Da in dem Psalm heißt es auf einmal, du selber trugst den Fehl meiner Sünde. Schon in diesem alten Psalm. Und das ist ja eigentlich das, warum wir diese Hoffnung haben der Vergebung und warum wir sogar diese Gewissheit haben können der Vergebung. Ja? Weil Gott selber das auf sich nimmt. Die Verfehlung, die Zielverfehlung, das Abkommen vom Weg, auch das Losreißen aus der Beziehung nimmt Gott dann wieder selber auf sich in Jesus Christus. Und darauf deutet auch dieses letzte Wort hin. Die Schuld wird nicht zugerechnet. Das bedeutet in dem Fall nicht, die Schuld ist nicht mehr da. Es bedeutet nur, sie wird mir nicht angerechnet. Aber trotzdem wird sie jemand anderem angerechnet, ja? Jesus Christus. Die Schuld wird mir nicht angerechnet. Also, Sünde ist ein Beziehungsgeschehen. Ein Beziehungsgeschehen zwischen mir und Gott, auch zwischen mir und anderen Menschen, was Trennung schafft. Und wir schauen auf diese Sünde, auf diese Trennung, immer schon in dem Wissen, die Vergebung ist schon passiert. Ich möchte jetzt zum Abschluss der Predigt eine Gebetszeit, vielleicht kann man das so sagen, mit uns haben, wo ich uns so ein bisschen so anleiten will, mal zu gucken in der Stille, was trennt uns vielleicht gerade von Gott, was trennt uns voneinander, wo sind wir vom Weg abgekommen. Und das Spannende bei dem Weg abkommen finde ich auch, man kann ja immer wieder irgendwie auch zurückkommen auf den Weg. Ne? Finde ich eigentlich in dem Punkt ein ganz starkes Bild. Also ich werde uns ein paar Minuten darin anleiten, mal so ein bisschen zu gucken, was trennt uns gerade. Und danach wollen wir in so einem auch starken Ausdruck unsere Schuld gemeinsam bekennen, in einem vorformulierten Schuldbekenntnis. Das finde ich manchmal sehr hilfreich. Die Kirche hat da über die Jahrhunderte tolle Texte entwickelt, wo man das einfach so in Anspruch nehmen kann und mal das wirklich bekennen kann, laut aussprechen kann. Ja, ich habe Schuld in meinem Leben, ich habe Sünde in meinem Leben. Aber ich behalte das jetzt nicht für mich, sondern ich bringe dir das, ich gebe dir das ab. Und danach will ich uns auch die Vergebung dann zusprechen. Also vielleicht schließt du jetzt einfach mal deine Augen, setz dich bequem hin. Und ich bete erstmal noch mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir an deine Hand gehen dürfen, wie wir das hier in diesem starken Bild auch gesehen haben, dass wir an deine Hand gehen dürfen, dass du uns führst auf diesem Weg, dass das so unsere Grundsituation, unser Status ist, auch besonders als Christen. Wir gehen an deine Hand und ja, wir kommen immer wieder auch von diesem Weg ab, wir reißen uns los. Geist Gottes, wir bitten dich jetzt darum, dass du uns jetzt so an diese Punkte führst, wo wir uns von dir losgerissen haben, wo uns etwas trennt von dir. Vater, wir bitten dich darum, dass du uns zeigst, wo wir unser Herz verhärtet haben, anderen Menschen gegenüber und dir gegenüber. Zeig uns, wo wir andere Menschen benutzt haben, nur benutzt haben, um unseren Willen zu kriegen und damit ihre eigene Würde irgendwie missachtet haben. Zeig uns das, Herr. Ja. zeig uns auch, wo wir vielleicht dem Geiz in uns und der Engstirnigkeit Vorrang gegeben haben, vor der Großherzigkeit und Großzügigkeit, die wir vielleicht hätten an den Tag legen sollen. Herr, zeig du uns, wo wir uns um uns selber gedreht haben, wo wir uns irgendwie in uns selbst verloren haben, in unseren Sorgen, in unseren Bedürfnissen und in unseren Nöten. Zeig du uns, wo wir lieblos waren gegenüber anderen Menschen. Und auch da, wo die Momente, wo wir der Wahrheit einfach keinen Raum gegeben haben bei uns. Herr, zeig du uns, führe du uns auch zu den Beziehungen, wo wir uns einfach schuldig gemacht haben bei anderen Menschen, wo wir uns herausgerissen haben, wo wir vielleicht hätten noch weiter kämpfen oder Schritte auf den anderen zu hätten machen sollen. Und zuletzt, Herr, zeig uns auch, wo wir dich nicht geliebt haben. Wo wir andere Dinge einfach über dich erhoben haben und dich von deinem Platz irgendwie weggenommen haben, der dir gebührt.